D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin, der Podcast.
Hallo.
Guten Abend.
Blendl und Laterpay. Zeit für neue Bezahlmodelle im Journalismus.
Serien und Shows. Zeit für weniger Langeweile im Fernsehen.
Verlage und Sparmaßnahmen. Zeit für eine Runde Bullshit-Bingo.
Das sind unsere Themen heute für eine Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Uwe Kammann, dem Direktor des Grimme-Instituts. Der Grimme-Preis, der wird in diesem Jahr zum 50. Mal verliehen, Anfang April in Mal. Und 12 Produktionen, das steht schon fest, werden gewinnen, darunter 11 öffentlich-rechtliche. Der Tatort bekommt den Preis zum Beispiel für Verdienste um die Entwicklung des Fernsehens. Martin Sonneborn für seine Satire-Reportagen Sonneborn rettet die Welt. Und Jan Böhmermann, Joko Winterscheid und Klaas Häufer-Umland dürfen sich über den Grimme-Preis für das Neo-Magazin und für Zirkus Halligalli freuen. Und Uwe Kammann sagt, Zitat, es gibt in Deutschland wirklich tolles Fernsehen. Es wird nur oft übersehen und missachtet.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Dennis Horn.
Ganz vorne in den Charts stehen gerade Pharrell Williams mit Happy, Mr. Props mit Waves und Helene Fischer mit Atemlos durch die Nacht. Die Deutschen essen am liebsten Spaghetti Bolognese, Schnitzel, egal womit übrigens, und Pizza Margarita. Und die Quotenbringer im Fernsehen gestern, eben noch extra nachgeguckt, waren die Champions League, der Bachelor und The Biggest Loser. Die wirklich tollen Dinge werden übersehen und missachtet, ja, und zwar von fast allen Beteiligten. Wir können uns über gutes Fernsehen lange unterhalten und lange darüber streiten, warum in Deutschland eigentlich nicht so großartige Dinge entstehen wie zum Beispiel in den USA. Das werden wir gleich in der Sendung auch tun und ich hoffe, meine Meinung wird widerlegt. Aber ich glaube, egal wie viele Grimme-Preise noch verliehen werden, die Masse hat einfach keinen Geschmack.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das fröhliche Medienmagazin.
Wie bitte? Ja. Waren wir denn nicht echt, Moment, wir waren auch in den letzten Wochen immer das traurige Medienmagazin. Ich sag nur Abendzeitung in München, die Debug und Printsterben allgemein. Hä?
Das macht mich auch weiter traurig, Herr Pähler. Aber es muss ja irgendwie weitergehen. Weißt du, ich verspüre gerade so ein bisschen Aufbruchsstimmung.
Aufbruchsstimmung.
Ja, Aufbruchsstimmung. Es ist nicht alles schlecht im Journalismus und wir werden jetzt gleich hier zwei Online-Dienste kennenlernen, die eins der größten Probleme überhaupt lösen möchten. Und zwar die Frage, wie lässt sich im Internet Geld verdienen?
Ja, mit einer Paywall, oder? Ja. Es sind doch zuletzt zumindest immer mehr Zeitungsmarken mit ihren Online-Angeboten hinter eine Paywall geschlüpft. Da gibt es dann noch zum Beispiel so Modelle wie 5 Artikel frei, dann muss bezahlt werden. Oder auch sowas wie Monatsabos, das man aber dann jederzeit kündigen kann. Oder man wird dann auch noch eine Variante freundlich auf eine Spende hingewiesen, darf aber dann irgendwie trotzdem weiterlesen. Also die Paywall, würde ich sagen, war doch in den vergangenen Monaten angeblich die große Lösung.
Ja, aber ernsthaft, hast du Zugang auch nur zu einem einzigen Paywall-Angebot?
Möchtest du eine ernsthafte Antwort haben?
Ich möchte
natürlich habe ich keinen Zugang zu einem Paywall-Angebot.
Siehst du? Und welchen Erfolg die ganzen Paywalls dann am Ende haben, ist ja auch noch gar nicht ausgemacht. Und sind die nicht auch irgendwie zu kompliziert? Also wer ist denn zum Beispiel bereit, sich für jedes einzelne Angebot noch einmal aufwendig neu zu registrieren, wenn er dann nur einen einzigen Artikel lesen möchte?
Ich glaube, das ist eine rhetorische Frage, weil da ist im Grunde fast niemand zu bereit. Denn ich denke, also man ist doch so ein Convenience-orientiert. Ja. Immer mehr. Man möchte das bequem, komfortabel angeboten bekommen und sich dann auch aussuchen können, was man liest. Aber ich will mich nicht noch aufhalten müssen und irgendwelche Hürden oder Walls überwinden. Ja. Also allein schon der Begriff, finde ich, ist doch schon abschreckend. Der sagt doch eigentlich schon, dass das vielleicht in die falsche Richtung geht. Also ich glaube, das hat nicht so viel Zukunft. Das muss viel bequemer sein.
So, und da gibt es jetzt zwei spannende Online-Dienste, die möchten das ändern. Und werden uns ja vielleicht demnächst öfter begegnen. Henning Bulka hat sie für uns unter die Lupe genommen. Er ist jetzt bei Was mit Medien. Guten Abend, Henning.
Ja, schönen guten Abend, ihr beiden.
Über welche Online-Dienste sprechen wir da?
Ja, das ist einmal Blendl. Das ist ein Startup aus den Niederlanden und das hat es geschafft, dort einen großen Teil der Tageszeitungen und Magazine hinter nur eine einzige Paywall zu holen, mit einer ganz einfachen Bezahlmöglichkeit. Das andere ist Laterpay, auch ein Startup, mit dem Richard Gut ja jetzt versuchen möchte, ein neues Bezahlmodell zu etablieren. Dort wird dir dieser aufwendige Registrierungs- und Bezahlprozess nicht direkt entgegengeschleudert, wenn du einen Artikel lesen möchtest, sondern erst später.
Okay, dann lass uns doch jetzt die beiden mal durchgehen. Also Blendl aus den Niederlanden und da gibt es nur eine einzige Paywall. Wie genau funktioniert das denn dann?
Ja, du legst dir dort einen Zugang an und dann hast du zwei Möglichkeiten, über die du an Artikel drankommst. Erstens, wie in einem sozialen Netzwerk. Das heißt, du siehst, welche Artikel deine Freunde geteilt haben oder auch eine Reihe bekannter Leute, von Stars über Journalisten bis zu Politikern. Und natürlich zeigt Blendl auch an, welche Artikel gerade am häufigsten gelesen werden, also Trending Topics sind. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere ist, du wählst wie in einem Kiosk deine Zeitung oder Zeitschrift aus, blätterst alle Seiten frei durch und wenn du dann einen Artikel findest, dann klickst du einfach drauf und bei beiden Möglichkeiten siehst du beim Draufklicken den Preis und mit noch einem zusätzlichen Klick ist das Ganze dann bezahlt.
Das klingt tatsächlich so wie iTunes für journalistische Inhalte.
So kannst du dir das vorstellen. Es gibt ein paar Zusatzfunktionen. Du kannst alle Artikel recht einfach teilen, innerhalb von Blendl selbst natürlich, aber auch per Twitter und Facebook. Zusätzlich verspricht Blendl, wir werden die erste richtig lohnenswerte Suchmaschine für Journalismus sein. Das ist klar, denn wer alle wichtigen Zeitungen und Zeitschriften mit an Bord hat, der macht natürlich auch alles wunderbar durchsuchbar. Blendl bietet zusätzlich Alarmfunktionen an. Also wenn du über ein bestimmtes Thema informiert bleiben möchtest, zum Beispiel jetzt die Krim-Krise, dann gibst du halt den Begriff Krim ein und bekommst einen Alarm darüber, wenn da was passiert.
Jetzt möchte ich bitte Aufmerksamkeit für meine Fragen aller Fragen, die mich sehr interessieren. Wie teuer wird denn Blendl?
Ja, an sich kostet Blendl nichts, aber jeder einzelne Artikel kostet Geld und das läuft über so ein Prepaid-Guthaben. Wenn du dich anmeldest, dann bekommst du erst einmal 2,50 Euro frei auf dein Konto. Du kannst dir noch mehr Geld dann da drauf buchen und von diesem Guthaben wird dann immer mehr Geld abgezogen, wenn du was liest. Da kommt es dann jetzt auch ein bisschen auf den Artikel an. Was kleinere Artikel kostet vielleicht 10 Cent und was längeres dann so ein richtiger Brecher, so ein Dossier, vielleicht 80 Cent. Und eine der spannendsten Funktionen ist dabei die Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, wenn du einen Artikel nicht magst, dann sagst du warum und dann bekommst du das Geld einfach auf dein Konto zurück.
Und musst den Artikel aus deinem Hirn streichen, zurückgeben.
So, ja, das ungefähr. Geht, glaube ich, gar nicht, Dennis. Vielleicht, ich weiß ja nicht, wie du so anatomisch in deinem Hirn aufgebaut bist, aber so. ich würde es behalten.
Ja, nee, das ist einfach ein Feature, von dem die Macher sagen, es funktioniert. Blendl läuft schon im Beta-Test und Alexander Klöpping und Martin Blankenstein, so heißen die beiden, die sagen, dieses Feature, dass du dein Geld zurückbekommst, das habe im Beta-Test dafür gesorgt, dass die Leute schneller bereit sind, Geld auszugeben und so am Ende insgesamt auch mehr Geld für die Artikel ausgeben.
Aber bleibt das denn so oder ist das ein Marketing-Gag?
Ich vermute, das bleibt so, denn es scheint ja erstens zu funktionieren und zweitens gibt es im Hintergrund so eine Fair-Use-Policy. Das heißt, wenn du das jetzt systematisch ausnutzt und gar kein Geld mehr ausgibst, dann wird dein Konto irgendwann auch gesperrt.
So insgesamt, wie schätzt du jetzt den Dienst ein?
Ich finde, das ist eine der spannendsten Innovationen seit Jahren, was Bezahlmodelle angeht, denn eigentlich ist davon ja erstmal zwar nichts neu, wir kennen das für Musik, Filme, Serien und Apps in dieser Form seit Jahren, das hat ja Apple mit iTunes so richtig ins Rollen gebracht und plötzlich sieht man, es ist gar nicht so, dass die Leute gar nicht bereit dafür sind, Geld für Musik auszugeben und ich glaube auch, dass sie nicht bereit sind, Geld für Journalismus auszugeben. Das ist so ein Gerücht, das sich hartnäckig hält. Da haben viele jetzt über Jahre gefordert, es muss ein iTunes für journalistische Inhalte geben. Das brauchen wir dringend. Und vor allem die Möglichkeit, übergreifend auch mal nur einen Artikel zu lesen und nicht gleich ein ganzes Bündel mitzubezahlen, das man gar nicht braucht. Und Blendl scheint da irgendwie die richtige Lösung zu sein. Alle Artikel aller Zeitungen und wichtigen Zeitschriften gibt es in einer App hinter nur einer Paywall, die man zahlen muss. 15.000 Menschen stehen da auf der Warteliste, um eine Einladung zu Blendl zu bekommen. Das klingt zwar alles nach einem Hype und es klingt auch irgendwie nach einem großen Versprechen. Ja. Gespannt bin ich aber, wie die Macher zum Beispiel mit Apple umgehen. Denn Apple erlaubt ja In-App-Käufe nur über das eigene System. Das ist bei der Kindle-App von Amazon zum Beispiel genauso. Damit kannst du auch nur die E-Books nur lesen, aber eben nicht runterladen, weil Amazon sonst einen dicken Batzen davon an Apple abzweigen müsste. Also gerade auf mobilen Geräten könnte da noch ein paar Hürden sein, aber das könnte trotzdem was ins Rollen bringen.
Ich finde ja auch noch eine Hürde ist, dass man da ein Guthaben muss und nicht per Abbuchung zahlen kann. Aber egal. Das ist also Blendl. Jetzt mal, lass uns mal über LaterPay reden, dem Projekt, das der Journalist Richard Gut ja heute ja vorgestellt hat. Wie genau wird jetzt dieser Dienst funktionieren? Ich vermute mal anders.
Es ist kein abgetrennter Dienst, über den ich alle möglichen Artikel kaufen kann, sondern LaterPay lässt sich auf jeder Website einsetzen, für jeden einzelnen Artikel, den Verlage oder Journalisten oder Blogger dort verkaufen möchten. Es funktioniert ein bisschen wie der Gefällt-mir-Button, das heißt, du liest den Artikel und wenn du ihn gut findest, dann klickst du halt drauf und da sind dann zum Beispiel 10 Cent, die du bezahlst.
Das klingt aber verdammt nach PayPal oder Flatter und Flatter ich sag mal, diplomatisch läuft, glaube ich, nicht so gut, ne?
Nee, bis auf ein paar Nischen nicht wirklich. Es gibt aber zu diesen Diensten wie PayPal oder Flatter zwei Unterschiede. Das erste, die Provision, gerade zu PayPal, das bei kleinen Beiträgen schrecklich viel Provision einstreicht, das gibt's da nicht. Und auch, dass du dich nicht aufwendig registrieren musst. Also genau das, was viele ja so für so aufwendig halten, wenn sie nur einen einzigen Artikel lesen möchten. LaterPay kehrt das so ein bisschen um. Da gibt's halt keine Vorabregistrierung, sondern einfach nur einen Button. Alles klar, ich will das lesen und zahle später. Es ist so ein bisschen wie der Bierdeckel in der Kneipe.
Und wenn ich dann einfach nicht zahle und den Bierdeckel liegen lasse?
Ja, wenn du dich noch gar nicht registriert hast und einfach nicht zahlst, dann wird LaterPay ab so einer Grenze von 5 Euro, die du nicht bezahlt hast, so ein bisschen penetranter. Da kommt dann so eine freundliche Erinnerung, bezahl doch bitte mal, auf welchen Wegen das geht. Und irgendwo auf dem Weg zu 10 Euro gibt es dann wohl irgendwo mal einen Schlussstrich. Wo der genau sein wird, ist noch nicht ganz klar. Da wollen aber die Macher auch am Anfang ein bisschen kulanter sein, um eine gewisse Masse zu erreichen an Nutzern.
Aber ich frage nochmal, oder der böse Teil in mir fragt nochmal, ich kann doch auch einfach nicht zahlen und dann, ich sag mal, technisch meinen ganzen Browser komplett zurücksetzen, dann bin ich wieder bei 0 Euro.
Das ist theoretisch möglich. Ja, es gibt viele verschiedene technische Möglichkeiten, das Ganze auszutricksen. LaterPay setzt aber da einfach drauf, dass das System insgesamt so einfach ist, dass es die Bereitschaft der Nutzer für journalistische Inhalte zu zahlen weckt und eben die Schwierigkeiten, dieses System dann mal auszutricksen, übertrumpft.
Und die Kosten hier?
Das lässt sich nicht so einfach sagen wie bei Blendl. Es gibt eigentlich nur eine Marke und die lautet 5 Cent. So viel muss ein Artikel mindestens kosten. Man kann als Anbieter mit LaterPay aber auch Freemium oder ganze Abo-Modelle anbieten. Richard Gutjahr plant zum Beispiel für seinen Blog so ein Freemium-Angebot. Das heißt, die normalen Blogartikel sollen weiter frei verfügbar sein, aber was Aufwendigeres wie Videos oder hochauflösende Fotos, so Bonusmaterial, das wird dann was kosten. Kommt ein bisschen drauf an, bei welchem Anbieter du was kaufen wirst.
Und Artikel zurückgeben kann ich auch hier?
Das kannst du auch hier, ja. Das wird dann übrigens genauso funktionieren wie bei Blendl. Das heißt, wenn dir ein Artikel nicht gefällt, dann verschwindet dein Betrag einfach von der Rechnung. Das soll aber genauso auch wieder so ein Fair-Use-Ding sein, also so ein bisschen wie bei Amazon. Da kannst du auch nicht auf ewig alle möglichen Sachen zurückschicken ständig.
Und das ist natürlich jetzt noch eine spannende Frage. Welche Anbieter sind da schon mit dem Boot?
Das ist bisher noch die offene Frage. LaterPay stellt die Inhalte nicht selbst bereit, so wie Blendl, sondern ist erstmal nur ein System zum Verkaufen und Abrechnen. Das steht also allen offen, also nicht nur den Verlagshäusern und deren Online-Angeboten, sondern auch Bloggern oder anderen Website-Betreibern. Das WordPress-Plugin ist fertig, soll aber auch mit anderen Systemen funktionieren später.
Das heißt doch jetzt, wenn das funktionieren soll, dann müssen aber auch genug mitmachen. Das ist ja das übliche Problem, ne? Dass so viele, viele neue Dienste haben, erstmal eine kritische Masse erreichen zu müssen. Wird das denn funktionieren?
Ja, da sind wir bei dem Punkt, bei dem ich ein bisschen unsicher bin. LaterPay ist wieder einfach nur ein weiteres Bezahlmodell und es löst auch nicht das Problem, dass es bisher kein übergreifendes Bezahlmodell über alle Verlage hinweg gibt, so wie das jetzt Blendl in den Niederlanden löst. Jetzt stellt euch mal ein bisschen die großen Verlage vor. Je größer die sind, desto zögerlicher werden die sein, wenn sie überhaupt zögern und nicht direkt Nein sagen. Wenn es darum geht, jetzt dann irgendwie ihre Paywall oder andere Modelle eben auf so einen Dienst wie LaterPay umzustellen. Also wirklich das übliche Problem, die kritische Masse. Auf der anderen Seite, LaterPay ist wirklich durchdacht. Man muss jetzt einfach mal ein bisschen schauen, wie das technisch aussieht, auch wie so die Nutzererfahrung ist. Das werden wir ab nächster Woche erfahren. Es ist zumindest ein Schritt dahin, die Diskussion über Bezahlmodelle voranzutreiben und damit auch irgendwie über die Zukunft des Journalismus. Spannend ist LaterPay in jedem Fall und zumindest gute Voraussetzungen sind da, finde ich.
Sagt Henning Bulka. Er hat für D-Radio Wissen Blendl und LaterPay unter die Lupe genommen. Zwei Startups aus den Niederlanden und Deutschland, die endlich eine der größten Fragen der Menschheit klären möchten. Wie bekommen wir Nutzer im Netz dazu, für journalistische Inhalte zu bezahlen? Wie viel war dir dieser Exkurs über Es ist nicht alles schlecht im Journalismus von Henning wert, Herr Perler?
Ich sag mal 5 Cent.
Ja, ich zwack mir 30% ab dann.
Ja, sehr gut.
D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien?
Was mit Medien? Das.
Ja, das Medienmagazin auf Crystal Meth.
Aber wollten wir nicht.
Gefällt dir Breaking Bad nicht? Wir könnten sonst hier auch irgendwie House of Cards gucken auch.
Ja, aber wollten wir nicht. Also.
Ja, gut, komm. Fallhöhe wollten wir demonstrieren, oder?
Ja, wir wollten Fallhöhe demonstrieren. Wir haben ja eben zum Start schon kurz über die Grimme-Preise gesprochen und die Frage, warum bekommt das deutsche Fernsehen eigentlich nie Dinge auf die Beine? Mach das mal weg.
Ja, es ist schon vorbei.
So, also warum bekommt das deutsche Fernsehen eigentlich nie Dinge auf die Beine, die wir ja an den USA immer so bewundern? Großartige Serien, beeindruckend gute Filme, unterhaltsame Shows. Warum meckern alle immer übers deutsche Fernsehen und bewundern die USA für ihres?
Das ist erstaunlich, oder? Mhm. Also die Fernsehmacher selbst ja auch. Hier, diese Zitate sind uns in die Hände gefallen diese Woche vom Werkstattgespräch der Grimme-Preisfreunde. Da hat Jörg Grabosch, während man irgendwie an so einer Werkbank saß, stelle ich mir das so vor. Ne?
Ja, und der Chef von Fernsehwerkbank, wo man alte Grundig-Geräte auseinanderschraubt und zusammenschraubt.
Der Chef von Brainpool TV hat dort gesagt, ich kenne kein einziges Showformat von ARD und ZDF aus den letzten 20 Jahren, das innovativ war. Wenn es etwas Neues gibt, dann meist ein Quiz oder Vergleichbares. In der Unterhaltung haben sich die Öffentlich-Rechtlichen von allen Zuschauern unter 50 komplett verabschiedet. Sie sind so weit weg, dass es kaum noch Chancen auf Anschluss gibt.
Und was macht da Jörg Schönenborn, der neue Fernsehdirektor des WDR? Er sagt, was das Thema Show angeht, hat Jörg Grabosch leider völlig recht. Ich finde es ein beängstigendes Phänomen, dass die Kreativen aus Show oder Comedy gar nicht zu uns kommen. Und wenn sie vereinzelt doch mal kommen, bleiben sie meist nicht lange.
Das wollen wir doch heute mal auseinandernehmen. Und zwar einmal fürs Thema Show, einmal fürs Fiktionale und zwar vor allem für die Serien. Wir beginnen mit den Shows und wer kann uns da besser Auskunft geben als einer der beiden Macher des Fernsehlexikons? Michael Rolfsteck ist jetzt bei Was mit Medien.
Guten Abend. Guten Abend, hallo Dennis, hallo Herr Pähler.
Guten Abend.
Warum bekommen ARD und ZDF in Sachen Shows eigentlich nichts Innovatives auf die Kette?
Da muss ich ja eigentlich schon gleich von Anfang an widersprechen, denn sie bekommen durchaus Innovatives auf die Reihe. Sie zeigen es nur nicht in ihren Hauptprogrammen. Es ist ja nicht so, als arbeiten kreativen Menschen, ich muss mich für meine Stimme entschuldigen, ich bin ein bisschen erkältet.
Ach, ich auch. Ihr geht beide gar nicht, aber wir können euch trotzdem gerne zeigen.
Gerade da ihr von den Grimme-Preisen gerade gesprochen habt, ist in zwei Formate ausgezeichnet worden, die geboren wurden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Beide bei ZDF Neo, das Neo-Magazin mit Jan Böhmermann und Zirkus Halligalli mit Joko Winterscheidt und Klaas Häufer Umlauf lief vorher im Prinzip so ähnlich unter dem Namen Neo Paradise auch bei ZDF Neo. Das Problem, das die Öffentlich-Rechtlichen haben, ist, sie lassen es in ihren kleinen Nischenkanälen und trauen sich gar nicht erst, es in den großen Programmen zu zeigen. Und das erklärt dann natürlich auch immer, warum viele kreative Köpfe vielleicht gar nicht erst dahin gehen, weil sie wissen, selbst wenn wir da sind, bleiben wir in der Nische, dann können wir auch gleich in eine echte Nische gehen.
Ja, aber die Frage ist doch, warum bleiben sie in der Nische? Also fehlt der Mut?
Ja, oder? Natürlich, der Mut fehlt. Es fehlt der Mut, diese Programme nicht nur herzustellen, sondern auch auszustrahlen. Es fehlt natürlich bei vielen Programmen auch gleich der Mut, sie herzustellen. Man möchte da lieber auf Nummer sicher gehen. Man möchte einfach die Zuschauer, die man hat, nicht vergraulen. Und das sind nun mal bei ARD und ZDF sehr viele ältere Herrschaften. Den setzt man dann halt lieber die Nonnenserie vor, die immer gerne als Vergleich herangezogen wird, denn das funktioniert da wunderbar. Aber dann beklagen sich ARD und ZDF. Warum nennt ihr immer nur die Nonnenserie als Beispiel? Ja, weil die anderen Beispiele einfach in den Nischenkanälen von einem sehr, sehr kleinen Publikum senden.
Sehen die Privatsender gegenüber den Öffentlich-Rechtlichen denn besser aus? Weil Zirkus Halligalli ProSieben einziger Preisträger, aber das, also 22.10 Uhr am Montagabend, das ist doch, ist es Montagabend, das ist doch ein ordentlicher Sendeplatz.
Das ist ein ordentlicher Sendeplatz und die Privaten sehen trotzdem nicht besser aus, weil sich ProSieben da ja eigentlich auch nur eines Formats und ihrer Macher bedient hat, die ein ähnliches Format, wie ich schon sagte, bei ZDF Neo etabliert haben. ProSieben hätte sich da womöglich gar nicht erst dran getraut, wenn es nicht woanders schon mal gelaufen wäre. Und das ist das generelle Problem, dass sich deutsche Fernsehmacher gerade bei großen Sendern kaum noch an etwas herantrauen, dass es nicht schon entweder so in Deutschland bei einem anderen Sender gab oder zumindest im Ausland schon mal irgendwo im gleichen Format gab.
Und das muss doch, wenn das jetzt in allen Sendern wirklich so der Fall ist, in irgendeinem Punkt eine Frage des Systems sein. Kommen wir dem irgendwie auf den Grund?
Ja, dann könnten wir, glaube ich, sehr reich werden im Fernsehen, wenn wir dieses Problem ergründen und lösen könnten. Ich glaube, es hängt wirklich sehr, sehr viel mit Mutlosigkeit zusammen und auch natürlich mit Geld. Man sagt immer, die Amerikaner haben viel mehr Geld, um was zu produzieren. Und das ist auch wahr. Sie stecken in Amerika aber nicht nur mehr Geld in die Produktion von Sendungen, die ausgestrahlt werden, sondern auch mehr Geld in die Produktion von Sendungen, die dann gar nicht ausgestrahlt werden. Sprich, die geben jedes Jahr, jeder der großen Sender gibt in den USA 80 bis 100 Millionen Dollar im Jahr aus, um neue Programme zu entwickeln. In diesem Frühling produzieren die vier großen Sender in den USA an die 100 neue Pilotfolgen. Davon wird maximal ein Viertel in Serie gehen. Sprich, die haben den Mut, wenn sie was produziert haben und dann finden sie es nicht gut, es auch einfach wegzuwerfen. In Deutschland wird das, was produziert wird, in der Regel dann auch gesendet. Also geht man schon vor der Ausstrahlung viel, viel mehr Kompromisse ein und kommt am Ende dann nur noch zu so einem Produkt, das es unbedingt allen recht machen will, das auch niemandem mehr auf die Füße tritt, das aber auch niemandem so richtig gut gefällt. Welt.
Ist aber das denn das Einzige, was jetzt anders ist, beispielsweise zwischen den USA und Deutschland? Oder gibt es da auch Dinge, die da sonst noch reinwirken? Stichwort zum Beispiel das Publikum. Ist vielleicht unser Publikum auch gar nicht so innovationsbereit wie die Amerikaner?
Das würde ich nicht behaupten. Die deutschen Zuschauer haben sich ja sehr, sehr gerne auch auf die US-Serien, die so in den vergangenen 10, 15 Jahren zu uns gekommen sind, eingelassen, die sehr innovativ waren und haben sie angeguckt. Und nur überhaupt deshalb fingen die deutschen Sender ja an, sich darüber Gedanken zu machen, was hier denn eigentlich falsch läuft. Also das Publikum ist durchaus schon bereit. Es ist aber auch eine andere kulturelle Erziehung. Also eine 3-Stunden-Show am Samstagabend, in der Menschen mit einem Bagger Eier öffnen, das ist halt ein rein deutsches Phänomen.
Sowas gibt's.
Das ist auch okay. Das ist auch okay, dass es sowas gibt. Dafür gibt es in Deutschland eigentlich keine Late-Night-Kultur. Die Amerikaner würden sich wundern, wenn ein ganzer Abend gefüllt würde mit so einer Variety-Show, mit einer Mischung aus Kuriositäten, Musik und Talk. Das gibt's da nicht. Das gibt's da am späteren Abend ab 23:30. Da sitzt dann ein Mann hinter einem Schreibtisch, macht ein paar Witze und redet mit prominenten Gästen. Das ist ein 60-Minuten-Format. Davon gibt's aber 10 verschiedene in den USA, weil die einfach kulturell so erzogen worden, dass das die Art von Unterhaltung ist, die sie mögen. Wir haben eine andere Erziehung, wir mögen unsere eigene Unterhaltung.
Jetzt sind wir ja ein konstruktives Medienmagazin. Machen wir doch mal einen Plan, wie wir das deutsche Fernsehen aus dieser Show-Misere befreien könnten. Also vielleicht ein paar Aspekte eines Plans.
Man müsste, glaube ich, die Kreativen, von denen man sich beklagt, dass sie nicht da sind, einfach mehr machen lassen. Es zeigt sich eben durch diese beiden Nischenformate, die jetzt einen Grimme-Preis bekommen haben, dass man in der Nische eher die Chance hat, einfach mal das zu machen, was man sich gerne vorstellt, ohne dass 15 Redakteure gleich reinreden und sagen, ja, da müssen wir aber noch was streichen, hier müssen wir das machen. Und dann denkt auch dran, dass der und der zugucken können und vielleicht gefällt dem und das nicht. Es kommt oft ein gutes Programm raus, wenn man einfach nicht so viel Rücksicht nimmt. Denn natürlich wird es immer Menschen geben, denen etwas nicht gefällt. Wenn man sich aber erstmal damit abfindet, dann hat man eine große Chance, dass das, was rauskommt, den anderen dafür umso besser gefällt.
Aber ist das ist ja fast schon Utopie.
Also es ist leider wahr, ja.
Ja, okay. Gibt es denn noch andere Faktoren? Also zum Beispiel Stichwort, wenn du Talente ansprichst, vor allen Dingen auch die Talente vor der Kamera, sage ich mal. Stichwort gute Moderatoren, wo kommen die denn her?
Das wüssten die Sender auch gerne. Nein, die kann man nicht. Doch, die kann man durchaus züchten. Die kann man bei kleinen Sendern züchten und dann in große befördern. Die kann man im Radio züchten und die kann man im Internet züchten. Also es kommen ja nicht grundlos Menschen, die auf YouTube bekannt geworden sind, plötzlich ins Fernsehen. Natürlich kann man die züchten. Insofern sind diese Nischen auch gar nicht schlecht. Es ist gut, dass es die gibt, denn da können sich neue Leute ausprobieren. Dort können sie lernen und gut werden. Und wenn sie gut sind, dann sind sie vielleicht reif für die große Show. Man kann die schon züchten. Man muss dann nur tatsächlich auch in seinen eigenen Nischen mal gucken. Also das ist ja auch ein Problem, das viele Sender haben und das betrifft öffentlich-rechtliche und private. Man guckt immer bei der Konkurrenz, wen können wir wem abkaufen, statt dass man in den eigenen Reihen mal guckt, wen haben wir eigentlich selbst in unserem eigenen Nachwuchs und könnten ihn vielleicht nach oben holen.
Vielleicht liegt es aber auch daran, dass so jemand wie Thomas Gottschalk einfach nicht loslassen kann.
Ja, das ist sicher auch
ein Grund. Nicht sozusagen eine Dienstaltersgrenze für Showmoderatoren einführen?
Ich glaube durchaus, dass Thomas Gottschalk gut daran getan hätte, irgendwann den Punkt selbst zu erkennen, an dem er sagt, jetzt kann ich als Legende abtreten und muss nicht noch 15 kleine Formate moderieren, von denen die Menschen dann sagen werden, das wäre aber nicht nötig gewesen. Gleichzeitig gibt es auch unter jüngeren Moderatoren sehr, sehr viele Menschen, die viel, viel schlechter sind als Thomas Gottschalk. Und solange es die gibt, muss Thomas Gottschalk nicht abtreten.
Wollen wir darum wetten, dass es solche Leute gibt?
Natürlich gibt es solche Leute.
Naja,
ja. Okay. Du, Michael, ich würde gerne nochmal auf eine Sache zurückkommen. Wir haben eben so über die Hierarchien gesprochen in diesen großen Sendern, egal ob jetzt öffentlich-rechtlich oder privat. Dein Kollege, mit dem du das Fernsehlexikon geschrieben hast, Stefan Niggemeier, der hat doch mal für den Echo den Autoren gespielt. Und da hat er sich danach darüber beklagt, über diese Hierarchieebenen, dass dann derjenige, der seine Texte abnimmt, in vorauseilendem Gehorsam, weil dessen Chef sagen könnte, ach nee, das ist vielleicht nichts, direkt sagt, ach, das machen wir lieber nicht. Und so wird am Ende alles glatt gebügelt. Sind nicht so diese Hierarchien ein richtiges Problem auch?
Das ist ja genau das, was ich eben gesagt habe. Wenn es so lange glatt gebügelt ist, dass es niemandem mehr auf die Füße tritt, dann gefällt es auch niemandem mehr wirklich. Dann kommt am Ende nur ein Kompromiss raus und es gibt eine Redewendung, die heißt fauler Kompromiss und die heißt nicht grundlos so. Das ist tatsächlich genau das Ding. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, hab mehr Mut, die Macher auch einfach mal machen zu lassen, ohne dass die Hierarchen alle reinreden und beurteilt dann erst das fertige Produkt. Wenn das Produkt da ist und man dann sagt, es ist nix, dann kann man es immer noch wegwerfen. Das wäre schön. Wenn man aber bevor das Produkt überhaupt auf Sendung geht oder vielmehr bevor es produziert wird, schon von allen Seiten so sehr reinredet, dass von der Grundidee nicht mehr viel übrig ist, sondern nur noch Kompromisse, dann hat niemand was gewonnen.
sagt Michael Rolfsteck, einer der Macher des Fernsehlexikons in Was mit Medien. Er bleibt jetzt auch noch ein bisschen bei uns, denn wir müssen genauso jetzt gleich auch noch über das Thema Serien sprechen. Und das machen wir mit einer der größten Serienexpertinnen überhaupt, mit der Journalistin Claudia Kern.
Sie hat uns eben bei Twitter übrigens schon 10 Minuten lang Rant über den Zustand des deutschen Fernsehens versprochen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien.
Was mit Medien? Das Medienmagazin in Staffel 4 mit Cliffhanger hier.
Das verspricht vieles. Wir haben euch ja eben versprochen, einen 10 Minuten langen Rant über den Zustand des Fernsehens. Und wir fragen uns ja heute hier in Was mit Medien, warum es so schwierig ist mit Innovationen in Deutschland, mit großen Produktionen, mit dem großen Wow-Effekt. Michael Rolfsteck vom Fernsehlexikon hat uns fürs Thema Shows darüber schon gerade aufgeklärt. Und jetzt ist er auch weiter dabei, wenn wir dem Thema Serien auf den Grund gehen.
Und das machen wir mit Claudia Kern, eine der großen Serienexpertinnen in Deutschland, arbeitet als Journalistin auch in Berlin und Autorin, ist jetzt bei Was mit Medien. Guten Abend, Claudia.
Ja, schönen guten Abend.
Wärest du bereit, bevor du hier wild rumrantest, der Nummer erstmal sachlich auf den Grund zu gehen mit uns?
Wir können es ja mal probieren.
Schwerlich.
Es gibt Unterschiede, ja, wie Serien in Deutschland entstehen und wie Serien in den USA entstehen, wo die großen Produktionen ja oft herkommen. Wie sehen die aus?
Ja, also der Hauptunterschied ist eigentlich, dass in den USA häufig sogenannte Creator-Serien produziert werden. Das heißt, es gibt praktisch eine kreative Stimme, die maßgeblich für den Werdegang der Serie, für die Konzeptionierung und für das Schreiben an sich verantwortlich ist. Da mischt sich auch keiner groß ein, solange die Quoten einigermaßen stimmen und man lässt die Leute einfach machen. Das ist eine kreative Freiheit, wie sie hier einfach nicht gegeben ist. Und ich denke, das sorgt auch dafür, dass man Serien hat, die eine ganz klare Stimme haben, die eine emotionale Gewalt haben, die eine einfach ganz tolle Produktionen sind, die eben von einer Person geleitet werden. Und da ist kein Komitee im Hintergrund, das sagt so, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir das machen können, weil vielleicht guckt da auch Zuschauer XY zu, der das nicht mag.
Und bestes Beispiel für einen dieser, man nennt sich Showrunner. Ne?
Ganz
auch.
Genau.
Wäre J.J. Abrams, glaube ich. Ne? Lost und jetzt groß aufgeschwungen, dann macht er jetzt das Star Trek-Franchise und jetzt auch noch Star Wars, die neuen Filme. Einer der großen Namen da.
Ja, absolut. Wobei J.J. Abrams natürlich auch mal gerne seinen Namen für irgendwas hergibt, mit dem er letzten Endes gar nicht viel zu tun hat. Aber er ist sicherlich einer der großen Namen, die im Moment kursieren. Anderer ist natürlich David Simon von The Wire. Oder wir haben jetzt hier Breaking Bad. Madman, das sind alles Serien, die von einer Person geleitet werden.
Mir geht gerade eins durch den Kopf, ob wir nicht das Gespräch fast an dieser Stelle beenden können, weil da eine Situation, dass ich stelle mir mal beispielsweise, weil ich jetzt gerade hier zugeschaltet bin aus den Räumen des WDRs, in diesem Hause würde man sagen, da ist ein Creator, hier kriegst du ein gewisses Budget, mach daraus was Geiles und dann kommt wieder, wenn es fertig und erfolgreich ist. Das wird doch niemals passieren.
Die Befürchtung habe ich auch. Also es ist, es wird alles in Gremien entschieden. Es muss alles an 10 verschiedenen Personen vorbeigehen, von denen 9 keine Kreativen sind. Aber jeder glaubt, er muss irgendwas sagen. Und irgendwie seinen Teil dazu beisteuern und eben seine Spuren in der im Skript oder in der eigentlichen Idee zur Serie hinterlassen. Und da kommt dann so ein gemischter Salat am Ende bei raus, der niemanden wirklich mitreißt, aufregt oder in irgendeiner Weise bewegt.
Wie ist das denn in den USA? Michael hat uns eben, Michael Rolfsteck, so hervorragend davon berichtet, wie viel da für die Tonne produziert wird. Wie ist denn das bei den Serien?
Ja, das ist immens. Er hat ja vollkommen recht. Das ist die Zahl, die er nannte, von über 100 Pilotfilmen, die da in einer Saison produziert werden und von denen dann maximal, also wenn man Glück hat, 20% tatsächlich die erste Staffel erleben. Das ist absolut richtig. Es ist bei den, das ist allerdings Network-Fernsehen, also das, was man als frei ausstrahlbares Fernsehen im ganzen Land empfangen kann. Es ist bei den, beim Bezahlfernsehen wie HBO, Showtime, AMC wieder ein bisschen anders. Also da wird deutlich weniger produziert, deutlich sorgfältiger und eben auch mit weniger Blick darauf, dass man die Quote erreichen muss von, was weiß ich, von 2,9, 3,0, irgendwie sowas. Sondern man kann da sagen, hey, die Leute zahlen es eh. Also können wir auch für ein kleineres Publikum operieren und unser Geld dann über DVDs wieder reinholen.
Aber kann man ganz kurz, kann man denn sowas in Deutschland sich überhaupt vorstellen? Also auf der einen Seite haben wir die Privatsender, die werbegetrieben sind, die also aufs Geld achten müssen, auf die Rendite. Ist ja oft sogar noch das wichtigere Thema als die Quoten, glaube ich. Ne? Mhm. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Öffentlich-Rechtlichen. Was wäre das denn für ein Aufschrei, wenn wir, TM, als die Öffentlich-Rechtlichen jetzt hingehen würden und 5 Serien pro Saison für die Tonne produzieren? Also da weiß ich aber, was Michael Hahnfeld dann schreibt in der FAZ.
Ja, aber ihr, TM, habt die Möglichkeit, ihr habt das Geld und ihr müsst eigentlich gar nicht auf die Quote gucken. Weil das Geld kommt eh rein über die Gebühren. Also warum diese, ich sag es mal ein bisschen hart, Feigheit, dass man nicht einfach mal sagt, so okay, hier, wir haben hier Person XY, der hat eine tolle Idee, die machen wir jetzt einfach mal. Mhm. Und wenn es kein Mensch guckt, okay, Pech gehabt, dann probieren wir die nächste Idee.
Aber ist das nicht eigentlich fehlender Unternehmergeist? Weil im Grunde ist es doch in anderen Branchen, jetzt mal jenseits der Medien, produktproduzierende Bereiche zum Beispiel, die müssen da auch ganz viel für die Tonne und für ein Showroom sozusagen entwickeln, was nie in Serie geht und nie erfolgreich sein wird.
Ja, die stehen aber natürlich nicht so sehr im öffentlichen Blick. Weil hier ist es so, also wenn jetzt, Bonduelle ein neues Gemüse produziert, was niemand essen will.
Das kaufe ich für die Tonne.
Das Innovationspotenzial bei Dosengemüse ist natürlich auch überschaubar. Aber
oder nehmen wir ein Auto oder sonst irgendwas. Da hat der Steuerzahler jetzt auf den ersten Blick zumindest nichts mit zu tun. Hier ist es so, es regen sich eh immer wieder die Leute über die Gebühren auf, über die GZ-Gebühren. Und dann sagen, kann man natürlich sich hinstellen und sagen, guck mal, was diesen Müll finanziere ich mit meinem Geld. Und ich argumentiere jetzt gerade eigentlich genau entgegengesetzt dem, was ich glaube.
So weit haben wir dich schon gebracht.
Ja.
Du, jetzt gibt es ja noch ein paar weitere Länder, ne, aus denen gute Serien kommen. Also wir gucken immer so in die USA, aber aus Großbritannien kommen Produktionen wie Sherlock zum Beispiel. Dänemark dreht spannende Krimis. Einer der beachtetsten ist Kommissarin Lund zum Beispiel. Läuft bei uns im ZDF. Hört sich erst so nach Rosamunde Pilcher erstmal an. Aber hat in den USA zum Beispiel ein Remake bekommen. Ganz hervorragendes in den ersten beiden Staffeln, nämlich The Killing. Was machen denn Länder wie Dänemark oder Großbritannien dann nochmal anders als Deutschland?
Die lassen ihren Leuten auch mehr Freiheit. Also ich kann jetzt vor allen Dingen für Großbritannien sprechen, weil ich das System in Dänemark oder in Skandinavien insgesamt nicht so gut kenne. Aber in Großbritannien ist es so, dass man ja eigentlich ein ganz ähnliches Prinzip hat wie in Deutschland. Man hat mit der BBC einen öffentlich-rechtlichen Sender, der gebührenfinanziert ist, aber es trotzdem schafft, Sachen zu produzieren, eben wie Sherlock oder Black Mirror und Doctor Who. Und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass die angelsächsische Tradition eine ist, die sehr viel mehr Wert auf Unterhaltung legt, als es in Deutschland der Fall ist. In Deutschland ist Unterhaltung immer so ein bisschen das Schmuddelkind. Und in Großbritannien wird da ganz anders rangegangen. Da ist Unterhaltung eben von dem man Qualität erwartet, von dem man Spannung erwartet und dass man gerne sieht und nicht so ein bisschen verschämt.
Wenn ich das so höre und mir jetzt vorstelle, ich wäre so ein junger, aufstrebender Creator. Ich stelle es mir nur mal gerade mal vor, ihr müsst das ja nicht mitgehen. Es reicht ja, wenn ich mir das vorstelle.
Wandern wir jetzt alle nach Dänemark aus?
Nein, aber das ist genau meine Frage. Was hält mich denn eigentlich noch hier? Also kann man einem überhaupt ernsthaft raten, in Deutschland in diese Branche zu gehen?
Also ich würde jetzt ganz ehrlich jedem davon abraten, weil ich glaube, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo die Schere so weit aufgeklafft ist zwischen dem, was in Deutschland möglich ist und in anderen Ländern möglich ist, dass ich auch gar nicht weiß, ob die Zuschauer, die jetzt schon abgewandert sind, die gar kein Fernsehen mehr gucken, noch bereit sind, zurückzukommen.
Darf ich mal eine Lanze noch brechen? Für Danny Lowinski. Nein, aber mal im Ernst. Es gibt doch, also zwischendurch gibt es doch manche Serien, wo man sagt, ach guck mal, irgendwie das hebt sich aber jetzt doch mal ab. Die schießen quer, die haben hervorragende Dialoge, da passiert mal was anderes. Muss ja nicht immer Stromberg sein, aber ein bisschen passiert doch schon.
Ja, ein bisschen passiert schon, das ist richtig, aber es sind wirklich Ringeltauben.
Ich hätte das Bild vom blinden Huhn gewählt.
Ja, Ja, passt auch. Also es sind mehr oder weniger, glaube ich, auch Zufallstreffer, die aber nicht, die trotz des Systems entstehen, aber nicht vom System her begünstigt werden.
Aber wenn wir schon Lanzen brechen, also man muss durchaus auch zugeben, es ist im Bereich Serie weniger der Fall als im Bereich Show, dass in der Nische auch in Deutschland durchaus mal was möglich ist. Und in den USA ist nun jetzt auch nicht alles Gold. Die Beispiele der brillanten Serien, die wir genannt haben, The Wire, Mad Men, House of Cards, Breaking Bad, keiner davon ist bei einem großen Network gelaufen. The Wire lief im Bezahlfernsehen, Mad Men und Breaking Bad liefen bei einem kleinen Sender, der zu dem Zeitpunkt, als sie sich getraut haben, diese Serien zu starten, überhaupt nichts zu verlieren hatte. Den kannte kein Mensch. Er hatte quasi keine Quote und war bis dahin eigentlich allenfalls dafür bekannt, alte Schwarz-Weiß-Filme in Dauerschleife abzuspielen. Und dann kommen die mit diesen beiden Serien ums Eck, weil sie eigentlich überhaupt nicht unter Beobachtung standen und sich deswegen leisten konnten, sowas auszuprobieren. Und House of Cards ist nicht mal im traditionellen Fernsehen gelaufen, es ist gleich bei Netflix, einem Online-Verleihdienst entstanden. Also auch in den USA ist es nicht so, dass man gleich als Creator zum Network geht und den Großauftrag bekommt, sondern auch dort sind die besseren Sachen eher in der Nische möglich. Und das ist bei uns teilweise eben auch noch der Fall.
Ja, absolut. Das ist ja auch das, was ich eben meinte, dass es eben nicht im Network-Fernsehen passiert, also die wirkliche Innovation nicht da passiert, in einem Bereich, der massenkompatibel sein muss, sondern eben auf Sendern, die es sich auch leisten können, diese Risiken einzugehen, weil sie eben nicht auf dieser Massenkompatibilität abhängig sind.
Sagt Claudia Kern, Serienexpertin, freie Journalistin, Autorin, auch zusammen mit Michael Rolfsteck, einem der Macher des Fernsehlexikons zum Zustand des deutschen Fernsehens in Sachen Shows und Serien. In Was mit Medien?
Die Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien.
Was mit Medien? Das nicht tarifgebundene Medienmagazin.
Ja, es wird, glaube ich, Zeit für eine Runde. Wir sind Verleger, müssen sparen, legen Redaktionen zusammen und streichen Stellen und nennen das am Ende trotzdem noch Qualitätsjournalismus-Bullshit-Bingo, oder?
Das will ich wohl meinen, ja. Denn es ist, glaube ich, schon wieder eine der Mediennachrichten dieser Woche. Der Kölner Stadtanzeiger und die Kölnische Rundschau werden zum 1. Juni viele ihrer Lokalredaktionen zusammenlegen. Und zwar alle außer denen in Köln, Leverkusen und Bonn. Also um es mal, ich sag mal kurz zu sagen, alle auf dem Land. Also da, wo lokal eigentlich noch richtig lokal ist. Ja, dafür gründen sie dann mal eine neue GmbH, die heißt dann Rheinische Redaktionsgemeinschaft. Und beide Verlage, also Dumont Schauberg und der Heinen Verlag, die werden dann jeweils zur Hälfte Gesellschafter bei dieser neuen GmbH.
Da muss man jetzt kein großer Insider sein, um zu wissen, da wird gespart. Darum geht's. Und das betrifft natürlich die Mitarbeiter. Ne? 67 davon soll diese Redaktionsgemeinschaft bekommen. Und das würde dann heißen, 30 Stellen müssten jetzt irgendwie weg. Das macht man wie immer. Natürliche Fluktuation, Altersteilzeit, Vorruhestand, Aufhebungsverträge. Und womit spart man noch? Indem die neue Gesellschaft nicht tarifgebunden sein soll. Das ist uns doch jetzt, also in 10 Jahren, was mit Medien doch auch schon öfter begegnet, oder?
Ja, ich habe mal gerade einmal schon mal geschaut. Ich habe hier einen Artikel in Mediaperspektiven gefunden von 2004. Da war von der Gefahr von Redaktionszusammenlegungen schon die Rede. Ein ganz bekanntes Beispiel ist, glaube ich, jetzt ungefähr so ein Jahr her, auch Rundschau in Dortmund allerdings, von der damals noch Watz-Gruppe. Eigentlich komplett Geisterzeitung, alles von der Konkurrenz befüllt. Und ich hier in meinem schönen Münster gab es auch mal so einen ähnlichen Fall im Verlag Lensing-Wolff. Da hat man mehr oder weniger über Nacht alle gestanden, den Redakteure vor die Tür gestellt und gesagt, dem einen oder anderen hat man gesagt, du kannst ja hier bei der neuen wieder anfangen, natürlich zu anderen Konditionen. Das ist auch wieder dieses Gesellschaft- und Outsourcing-Modell. Also das sind, ich glaube, wenn man mal ein bisschen nochmal in der Geschichte kramt, die letzten 2-3 Jahre, da gibt es echt viele Beispiele und das ist schon ein bisschen traurig.
Und ist es so furchtbar, dass wir das jetzt so abhaken müssen als nur eins dieser, ein weiteres, weißt du, so. Weißt du was, ich habe hier, warte mal,
ja,
den großen Langenscheid dabei. Verleger-Bullshit Deutsch und Deutsch-Verleger-Bullshit.
Okay.
Mal im Ernst, können wir die Aussagen aus der offiziellen Pressemitteilung bitte mal durchgehen, was Alfred Neven-Dumont und Helmut Heinen sich dann noch trauen, dazu zu sagen?
Ja, okay, können wir machen.
Also ich habe hier zum Beispiel, die lokale und regionale Berichterstattung ist und bleibt eine zentrale Aufgabe der deutschen Tageszeitungen. Kein Rundfunk, kein Fernsehen kann dies ersetzen, sagt Alfred Neven-Dumont.
Ja, da kann man jetzt eins sagen, nee, zwei Dinge kann man sagen, finde ich. Erstens, es ist ja vielleicht gar nicht falsch, aber er hat trotzdem irgendwie, glaube ich, hier den Zahn der Zeit nicht im Blick. Also das kann aber doch alles das Netz.
Ja.
Ne? Also gerade beim Thema lokal, hyperlokal, da sehe ich total große Potenziale. Und es gibt auch so viele tolle Beispiele, die auch zeigen, lokale Blogs und ähnliche Dinge, wie man das richtig gut machen kann. Und wenn man da sich aber die meisten deutschen lokalen Regionalzeitungen anschaut, wie die online aufgestellt sind, ich schaue sie mir eben nicht an, aus dem Grund, weil sie nicht aufgestellt sind.
Dann hat er noch gesagt, damit sehen wir die bisherige Qualität nicht nur gewährleistet, sondern nachhaltig gesteigert. Der einzelne Leser wird auch in Zukunft in jeder einzelnen Ausgabe die vertrauten Stimmen aus den alten Ausgaben wiederfinden.
Ja bis, die DPA.
Bis auf, genau. Und bis auf die 30, die man weglassen muss. Ne?
Ja, genau.
Und Helmut Heinen sagt noch, durch die erfolgreiche Kooperation des Heinen Verlags und des Verlags Dumont-Schauberg konnten wir in der Vergangenheit einen vielfältigen lokalen Qualitätsjournalismus in der Region erhalten. Das ist für beide Verlage ein sehr hohes Gut. Und wir sagen, lieber eine starke Lokalredaktion als zwei schwache.
Ach nee.
Ach ja.
Das ist doch...
Bis die eine starke auch irgendwann schwach wird, oder?
Genau, dann kann man die vielleicht wieder mit dem aus der Nachbarregion zusammenlegen.
Ich weiß nicht, könnte man in so einem Fall nicht einfach mal sagen, Leute, mit Zeitungen, wie wir sie machen, lässt sich hier einfach kein Geld mehr verdienen, wir können nicht mehr anders.
Ja, aber es gibt doch neue tolle Pay-Modelle, haben wir doch heute gelernt.
Ja, die kamen leider zwei Tage nach dieser Zusammenlegung.
Naja.
Ach ja. Was nimmst du von heute mit, Herr Pähler?
Ich nehme mit, dass ich mich eigentlich fast darauf freue, zukünftig für journalistische Inhalte im Netz zu bezahlen. Also Blendl, das möchte ich auf jeden Fall, das stelle ich mir so vor wie ein Flipboard zum Bezahlen. Da habe ich irgendwie voll Bock drauf. Wann kommt das nochmal nach Deutschland?
Ja, das wissen sie halt noch nicht.
Ach so, ne? Das wissen sie
also
noch nicht.
Also Deutschland, größerer Zeitungsmarkt, muss mal ein bisschen mehr diskutiert werden. Das wird wahrscheinlich noch komplizierter, aber tatsächlich, das ist mein Punkt aus dieser Sendung auch. Also außer, dass ich viel Neues über Serien erfahren habe. Mhm. Aber Blendl, ich würde sofort Kunde werden. Und ja, solange in Deutschland nur Richard Gutjahr mit, was heißt nur, aber mit Later Pay am Start ist, wünsche ich dem natürlich auch viel Glück.
Ja, auf jeden Fall. Wobei ich da ein bisschen meine Zweifel habe, sage ich mal, unter uns Pastorentöchter.
Wir gucken uns das aber genau an, wenn es dann soweit ist und wünschen euch bis dahin eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.